Audible Studios präsentiert 180 Grad.
MS ist wirklich eine Hardcore-Diagnose. Das geht ja den meisten Neudiagnostizierten so, dass man sagt, da bricht echt die ganze Welt zusammen. Weil du weißt oder meinst zu wissen, was das heißt. Ich werde immer krank sein, ich werde in wenigen Jahren im Rollstuhl sitzen, ich werde nicht mehr arbeiten können, meine Freunde gehen alle weg und so weiter. Und natürlich ist man da versucht, irgendwie auf jeden, der weiß, anhat, zu hören und zu sagen, der macht das schon wieder weg.
"180 Grad", eine Serie von Menschen, die ihr Leben um 180 Grad gedreht haben, um positiv die Welt zu verändern. Eine Produktion von Audible. Hallo und herzlich willkommen zu 180 Grad. Mein Name ist Lukas Klaschinski. Manchmal klopft das Leben an. Manchmal ist es eine Vorahnung auf den Tod.
Das erste waren einfach schlicht und ergreifend kalte Füße, wo der Laie und ich denken, na gut, okay, das ist jetzt Rücken, da ist irgendwas eingeklemmt, irgendein Nerv. Aber wenn das dann 2-3 Wochen nicht weggeht, dann geht man vielleicht doch mal sicherheitshalber zum Arzt, damit er zumindest sagt, ja, ist Rücken. Und der fand das dann nicht so gut, dass auch noch andere Stellen taub waren, also so irgendwo am Körper, man sagt, das ist irgendwie, da habe ich kein Gefühl. Und von da an ging es dann weiter. Und das ist eigentlich der Anfangspunkt, dass man sagt, ich gehe mal zum Neurologen und der klebt mir Elektroden an und summt dabei die ganze Zeit. Und er hatte echt gute Laune, das fand ich gut. Und sagte mir dann aber kurz das Summen unterbrechend, irgendwie wird sich vielleicht wundern, aber Sie sind ein schwerkranker Mann. Ich habe ihn dann noch gefragt, warum er summt. Er hatte deshalb gute Laune, weil er am nächsten Tag auf eine Kreuzfahrt wollte.
Bei Sven Böttcher hat zumindest eine ungewisse gesundheitliche Zukunft angeklopft. Er war beim Arzt, weil er unter verschiedenen Symptomen litt, die er über Wochen nicht einordnen konnte.
Also nach der Diagnose ehrlich gesagt, okay, zumindest ist es meine Diagnose. Das war besser als vorher. Wir hatten vorher den Zustand, du hast irgendwelche diffusen Beschwerden, kalte Füße, tauben Finger und fängst ja selbst an zu gucken. Und da kommen noch andere Kandidaten dann in Frage. Also da gibt es dann auch noch andere Krankheiten, die auch nicht besonders lustig sind. Und wenn man dann diese Diagnose hat, auch wenn die so fürchterlich assoziiert ist mit so fürchterlichen Bildern, also bei MS ist ja eigentlich immer gnatzige Leute im Rollstuhl, die dann am Ende der 90 Minuten auch sterben. Aber zumindest hat man dann ja einen Begriff für Google, wo man sagen kann, jetzt gucke ich mir das mal genauer an, was da eigentlich los ist. Aber klar, schön war das nicht. Das einzig Schöne war, dass ich einen guten Blick hatte aus meinem Krankenzimmer auf den Hamburger Containerhafen. Und wenn man dann Cortison kriegt, kann man ja nicht schlafen. Deswegen war das nachts ganz schön, weil die Kräne fahren irgendwie auch weiter rum.
Sven Böttcher ist 42, als ihm Multiple Sklerose diagnostiziert wird. Es ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. MS wird als Krankheit der 1000 Gesichter bezeichnet, weil sowohl das Symptombild als auch der Krankheitsverlauf so unterschiedlich ausfallen können. Beruflich ist er zu diesem Zeitpunkt das, was viele als erfolgreich bezeichnen würden. Er arbeitet als Autor und Produzent, schreibt Bestseller und produziert TV-Filme und Formate wie RAN, das Fußballmagazin. Es ist, als ob die Symptome und die dazugehörige Diagnose mal eben die Stopptaste seines Lebens gedrückt haben. Das ganze schnelle Leben. Alles bleibt stehen. Sven hatte das erste Mal Zeit zu überdenken, wo er gerade steht. Seine Geschichte ist eine Geschichte von Fragen stellen, von Bauchgefühl, auf sich und auf seinen Körper hören, alles auf den Kopf stellen und anders machen, als die Experten es empfehlen. Sicher ist die Geschichte von Sven Böttcher keine, die Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen kann. Es sind Methoden, die nicht für jeden sind. Aber es ist sein Weg, auf dem ich ihn heute begleite.
Ich war damals genauso unschuldig wie jeder andere, der sowas hat. Also wenn du kalte Füße hast, zum Arzt gehst, der Arzt schickt dich zum nächsten Arzt, der macht Elektroden, sagt, du bist ein schwerkranker Mann. Ups, fühlt sich nicht gut an. Dann kommen die nächsten 5 Fachleute und sagen, ja, das ist auch ein Entzündungsherd. Also man zapft aus der Wirbelsäule, was wirklich nicht schön ist, irgendwie Nervenwasser ab und sagt, da könnte auch was drin sein und guckt sich dann noch die Entzündungsherde im Kopf an und sagt dann mehr oder weniger, ja, wir raunen noch ein bisschen, vielleicht MS. Bis dahin hat man ja gar keine Fragen, außer man hat eigentlich nur Vertrauen. Also es ging mir so, dass ich sage, ihr werdet ja wissen, was ihr tut. Dann wird behandelt mit Unmengen Cortison. Auch das habe ich damals nicht in Frage gestellt. Das stimmt nicht. Ich habe direkt gefragt, muss das sein? Weil das, was man im Schub bei MS-Kranken gibt, sind irgendwie dann 3, 4, 5 Tage Hochdosis Cortison. Direkt in den Körper rein. Nicht schlucken, sondern das wird dann intravenös, bist du den ganzen Tag an so einer Pumpe. Das soll die Entzündung zurückdrängen. Und ich habe vorher gefragt, weil ich immer Cortison dachte, ja gut, da gibt es dann, das hat man manchmal, wenn man irgendwie einen Wespenstich hat, dann gibt es das, glaube ich, da drauf. Oder ich habe das nie benutzt. Und warum plötzlich ein Liter? Aber nochmal naiv damals, die wussten ja offensichtlich, was sie tun. Das waren Neurologen und deswegen habe ich da mitgemacht. Das war der erste Fehler. Aber danach habe ich dann angefangen, Fragen zu stellen. Beim ersten Mal habe ich das Cortison einfach mitgemacht und gedacht, okay, das ist danach wieder weg. Beim zweiten Mal, beim zweiten Schub, habe ich tatsächlich diesen Assistenzarzt gefragt, wäre es nicht vielleicht eine bessere Idee, wenn ich mal meinen Selbstheilungskräften vertraue? Und er hat gesagt, ja, aber das tun Sie doch schon seit 3 Wochen und das hat doch nichts genützt. Das ist auch im Nachhinein, das ist totaler Scheiß, ehrlich gesagt, was diese Aussage. Und es schwingt immer die Drohung mit, wenn Sie das jetzt nicht sofort machen, dann sitzen Sie im halben Jahr im Rollstuhl. Aber wenn man da reinkommt in dieses System und man ist natürlich auch in einer gewissen inneren Panik, MS ist wirklich eine Hardcore-Diagnose. Das geht ja den meisten Neudiagnostizierten so, dass man sagt, da bricht echt die ganze Welt zusammen. Weil du weißt oder meinst zu wissen, was das heißt. Ich werde immer krank sein, ich werde in wenigen Jahren im Rollstuhl sitzen, ich werde nicht mehr arbeiten können, meine Freunde gehen alle weg und so weiter. Und natürlich ist man da versucht, irgendwie auf jeden, der weiß, anhat zu hören und zu sagen, der macht das schon wieder weg. Das war bei mir nicht anders.
In welcher Lebenssituation hast du gesteckt, als du die MS-Diagnose bekommen hast und wie hat sich dein Leben dadurch verändert?
Das war 2005, da hatte ich wahrscheinlich gerade wie immer Fernsehen und Bücher gemacht haben, ja. Und ja, erfolgreich. Also es war was auf dem Konto und ich konnte mich einigermaßen verwirklichen.
Wie hat sich die Situation verändert durch die Schübe, die du bekommen hast?
Das kennen viele MS-Kranke, man ist permanent müde. Das ist dann die französisch niedlich irgendwie Fatigue. Also es ist wirklich so, du wachst morgens auf und bist todmüde. Du bist immer erschöpft. Und obendrauf kommen dann die Schübe. Das heißt, es sind Lähmungen. In meinem Fall waren es vor allem irgendwie die Augen. Man sieht alles doppelt. Da sind offensichtlich Entzündungen im zentralen Nervensystem unterwegs, die bestimmte Bereiche dann beeinträchtigen. Das sind dann mal die Augen, dann sind es die Hände und dann sind es die Füße, dann sind es taube Stellen hier und vor allem immer diese Müdigkeit. Bei mir war das nur am Ende so, dass ich dann ja in einen Schub rutschte, wo ein Entzündungsherd quasi am zweiten Wirbel sich gebildet hatte und der wirklich dann alles lahmgelegt hat. Meine Hände konnte ich nicht mehr benutzen, meine Arme konnte ich kaum mehr bewegen, ich konnte nicht mehr laufen und es waren einige innere Organe eben auch aus. Aus im Sinne von, wenn der Darm nicht mehr tätig ist, ist das nicht gut. Und wenn das Zwerchfell nur noch so halb tätig ist, ist es auch nicht gut. Das tut vor allem asig weh. Und das ist ja auch so dieses eigentliche Horrorszenario, wenn man Entzündungsherde in der Wirbelsäule hat, das was so blockiert, dass dann die inneren Organe nicht mehr gesteuert werden können. Wenn sowas ist, ist es unter Umständen an der falschen Stelle auch so, dass nur Herz, Lunge und so auch nicht mehr richtig angesteuert werden können vom Gehirn. Und das ist nun wirklich ungünstig. Das ist mit MS generell so, die Leute sehen ja eigentlich ganz gut aus. Und wenn dann einer sagt, ich bin aber zu müde, ich kann nicht irgendwie, dann sagt man, du hast ja nur keinen Bock oder so. Und auch in den Schüben ist es ja nicht so, dass einem irgendwie die Lippen aufplatzen und man grau im Gesicht ist. Man sieht noch relativ gut beisammen aus und sagt, mir geht's furchtbar schlecht.
Da er zu diesem Zeitpunkt selbstständig war und kein Geld mehr verdienen konnte, veränderte sich auch seine Lebenssituation.
Natürlich muss man sich dann von vielem trennen. Ich habe in der Zeit musste dann das Haus verkaufen, das ich gerade auf Pump gekauft hatte und renoviert hatte. Dazu gehört natürlich noch eine kleinere Randgeschichte, weil das Haus auch nicht gut war. Zumindest für mich nicht gut, weil die dort verbauten Formaldehyd, Lindan und Ethanit-Bestandteile sich dann eben auch in meinem Blut fanden. Aber das musste ich alles selber rausfinden lassen, weil die Neurologen waren ja zufrieden mit der Diagnose. Also MS gesichert durch, hat irgendwie diese Entzündungsherde, hat 2 Schübe, wird dann auch nicht wirklich besser und da wird dann nicht weiter geguckt. Es ist ja auch okay, wir müssen die Anamnese nicht noch weiter betreiben. Ich habe schon bei meinem ersten Gespräch beim Neurologen gefragt, hat das was damit zu tun, dass ich vorher 2 Wochen vorher Salmonellen hatte? Hat das was damit zu tun, dass ich die mit Weißwein weggespült habe? Hat es vielleicht damit zu tun, dass ich echt ziemlich viel Stress habe in letzter Zeit und dass ich dieses Haus renoviert habe? Und die Antwort war nö. Ist im Nachhinein keine so richtig gelungene Anamnese. Aber es genügt eben, wenn man sagt, wir haben diese 2 Kriterien, Damals waren es dann eben 2 Schübe binnen 6 Monaten. Entzündungsherde und teilweise zurückgebildete oder frische. Und wenn man dann noch die oligoklonalen Banden im Rückenmarkwasser findet, dann ist sowieso ein Haken dran. Dann ist das MS und daraus folgen bestimmte Schritte. Cortison, Basistherapie oder heute monoklonale Antikörper.
Ich habe in letzter Zeit ein paar Gespräche geführt mit Freunden, die Ärzte sind. Und die klagen eigentlich allesamt über Zeitmangel, über Druck. Glaubst du, in diesem medizinischen System, in dem wir leben, was für mich Stärken und Schwächen hat, ist es den Ärztinnen und Ärzten überhaupt möglich, eine ganz differenzierte Anamnese zu betreiben?
Natürlich haben sie eine Chance, ein bisschen genauer zu gucken. Nur damals so dieser Professor, der mir die Diagnose gestellt hat, die MS-Diagnose, bei dem saß ich ein halbes Jahr nach dem ersten Schub. Er muss dazu sagen, ich bin Privatpatient, er verdient an mir, wenn er mir zuhört, mehr als am normalen Kassenpatienten im Quartal. Er kann eine hohe Rechnung schreiben. Das heißt, er hat mir zugehört, 10 Minuten. Was sind jetzt schon wieder so die Beschwerden? Die waren ja die gleichen, wieder kalte Füße und so weiter und so fort. Und seine spontane Reaktion war, also altväterliches oder freundlich-väterliches, naja, sie sind ja auch wirklich offensichtlich eine Künstlerseele. Mit anderen Worten, sie sind da ein bisschen empfindlich, das war jetzt ein bisschen viel wieder und haben auch nicht richtig reagiert auf den ersten Schub, auf die Warnung. Und eigentlich hätte er dann sagen müssen, gehen Sie nach Hause oder fahren Sie an den Strand, legen Sie sich mal 4 Wochen hin und denken Sie mal nach. Also hören Sie mal auf, Wein zu trinken, ernähren Sie sich vielleicht ein bisschen anders und machen Sie ein bisschen Yoga oder Meditation. Und stellen Sie sich mal wieder gerade hin. Kann er aber nicht, konnte er auch damals schon nicht. Er musste ja dann noch gucken. So, dann hat er noch mit seinem Hämmerchen geklopft, was so ein Neurologe so macht. Reflexe waren in Ordnung. Und auch danach hätte er wahrscheinlich noch gesagt, ja, gehen Sie nach Hause und warten wir mal ab. Aber es gibt ja dann wieder die Leitlinie und der Neurologe muss natürlich gucken. Und wenn dann beim MRT wieder rauskommt, da sind jetzt wieder Entzündungsherde, dann war es schon damals so, dass dem Neurologen die Hände gebunden sind. Das heißt, dann muss er die MS diagnostizieren und wenn er MS diagnostiziert hat, folgen daraus die Therapieempfehlungen. Dann muss er empfehlen Cortison und dann muss er die Broschüren auf den Tisch legen und sagen, eine von den 4. Wenn er das nicht macht, stell dir vor, der rät uns, gehen Sie mal nach Hause, gehen Sie mal an den Strand und warten Sie mal 2 Wochen zu. Und es geht uns schlechter. Und wir sind nicht wir, sondern jemand, der dann sagt, der Arzt hat mich falsch beraten, dann kann dieser Patient tatsächlich dem an den Kragen gehen und sagen, es gibt doch eine Leitlinie. Und da stand doch drin, Sie hätten mir Cortison geben müssen. Jetzt geht es mir schlechter, jetzt kann ich nichts mehr sehen. Jetzt möchte ich von Ihnen für den Rest meines Berufslebens meine 8.500 € brutto im Monat haben. Deswegen wird kein Arzt, wenn nicht der Patient selber sagt, als Non-Compliant-Patient sagt, ich will aber nicht, wird kein Arzt sagen können, warten Sie mal ab. Nicht, wenn es eine Leitlinie gibt.
Auf der anderen Seite, in der komplexen Welt der Krankheiten, irgendeine Basis muss doch der Arzt haben, um seine Entscheidung zu treffen. Da ist die Leitlinie doch eigentlich das Instrument, was er dafür verwenden kann.
Das stimmt schon. Also das Idealprinzip in der Marzipanwelt ist, dass man sagt, wir machen mal lieber eine Leitlinie, damit die Ärzte auch irgendwie auf dem neuesten Stand sind und man nicht sagt, der Herr Doktor sowieso, der nicht in Rente will, der macht weiter so, so haben wir das schon immer gemacht. Ja, der kann ja auch weiter schröpfen, weil er irgendwie 1803 geboren worden ist oder irgend sowas. Dafür ist das schon gut, wenn man aber nach meinem laienhaften Dafürhalten, die Anamnese muss anders sein. Man sollte nicht gleich irgendwie so scharf schießen. Es gibt Gründe, wo man scharf schießen muss. Also wenn Leute jetzt mit sagen, ich ins Krankenhaus komme und sage, ich bin blind, ich sehe nichts mehr, dann verstehe ich auch, dass man Cortison gibt, um sofort irgendwie die Entzündung zurückzudrängen. Aber ich meine, ich habe nur mit etlichen Neurologen und natürlich auch etlichen Patienten gesprochen. Meistens ist es ja nicht so schlimm. Meistens ist es eine kleinere Befindlichkeitsstörung. Dann guckt man ins MRT, man macht ein Foto, da ist ein Entzündungsherd und dann fängt man an mit diesen Riesenwaffen. Das glaube ich nicht besonders schlau. Weil das Problem ist ja, es ist ja nicht, auch nicht neutral im Sinne von, kann man ja mal machen. Ja, man kann ja mal Cortison machen und dann auch mal irgendwie anfangen, eine Basistherapie zu machen. Wenn es nicht klappt, macht ja nichts. Das stimmt nicht. Und da wird es dann heikel. Denn wenn es dann doch das Haus war, ja, also die Gifte im Haus, oder noch schlimmer, es sind dann Salmonellen im Spiel, das wäre dann eine bakterielle Ursache. Dann dürfte man kein Cortison geben, sondern müsste Antibiotika hochdosieren, weil man sonst mit Cortison den Zustand sozusagen zementiert. Das heißt, wenn man da nicht höllisch aufpasst, dann ist es nicht so eine neutrale Idee, mal Cortison in den Körper reinzukippen. Und wenn nicht, ja, dann nicht. Sondern du machst unter Umständen noch viel mehr kaputt, als sonst irgendwie kaputt gegangen wäre.
Welche Erfahrung hast du in deiner Beziehung gemacht? Weil eine solche Krankheit kann ja eine Beziehung schon auf die Probe stellen. Also hat sich das Verhältnis zu deiner Frau verändert?
Sie hat dann natürlich von verschiedenen Seiten gehört, von freundlich bemühten Verehrern, dass ja so MS-Kranke dann auch nicht besser werden und dass es da sicherlich auch interessante Alternativen gäbe, nämlich sie selbst. Also die fangen ja auch dann irgendwann an, komisch zu riechen. Das ist dann so ein Satz, der dann so fällt. Da hat sie dann auch relativ sofort gesagt, Dankeschön, Tag noch. Und dann gibt es die Freundin oder Bekanntin, die dann auch sagen, das könnte ich nicht. Und das war ganz spannend bei Katja, weil diese Frage sich nicht stellt. Also wenn man, für mich auch so, wenn man sagt, ich liebe den und ich bin mit dem zusammen, dann verbietet sich eigentlich so ein Pragmatismus, wie wenn der krank wird, dann würde ich irgendwie, das könnte ich nicht. Und man sagt, ja, was heißt, das könntest du nicht? Ich meine, das musst du dann leider. Das ist das Leben. Ich finde es toll, dass sie so ist. Und glaube, ich bin auch so. Aber man ist ja nicht mit dem anderen zusammen, weil er, ja, dieser schöne Satz, ich liebe meinen Mann aus ganz anderen Gründen. Das ist so, du liebst deinen Mann, entweder du liebst ihn oder du liebst ihn nicht. Aber Gründe gibt es da eigentlich nicht.
Haben sich Freundschaften verändert durch deine Diagnose?
Ja, jede Menge. Also da sind relativ viele verschwunden, entweder von selbst oder ich habe sie aus meinem Leben dann auch gerne entfernt, weil ich verstehe es ja auch. Es ist, wenn man sagt, da hat er jetzt MS und vielleicht wird das auch nicht besser und jetzt kann er auch nicht arbeiten und vielleicht wird das dann auch weniger und irgendwann hat er kein Geld mehr und dann kommt er zu mir und will sich was leihen und das möchte ich lieber nicht. Mal gucken. Ich kann ihn ja im Jahr mal wieder anrufen, vielleicht ist es ja dann besser. Und dann hat man es irgendwie auch vergessen und dann fragt man auch lieber nicht mehr nach. Auch die Halbbekannten und Freundschaften im Berufsleben sind natürlich auch so, die meisten sind dann auch weg. Was ja in der Branche irgendwie auch verständlich ist wieder. Wenn dann jemand noch eine Überarbeitung von Szene sowieso 3 Tage vorm Dreh haben möchte, dann muss ich die eben auch nochmal eben liefern. Und wenn man nicht genau weiß, ob der jetzt gerade mit dem Schub in der Ecke liegt oder nicht, dann nimm man doch lieber von Anfang an einen anderen Autor. Das ist natürlich Blödsinn, weil jeder kann jederzeit erkranken, ob du jetzt MS hast oder nicht. Und jeder kann jeden Tag tot umfallen. Also, aber das ist denen ja nicht klar.
Wenn wir beim Thema Beziehung sind, ich stelle mir das besonders schwer gegenüber den eigenen Kindern vor. Wie hast du denen das mitgeteilt?
Das kriege ich wahrscheinlich irgendwie, schütteln alle den Kopf. Aber ich hab das überhaupt nicht in dem Sinne kommuniziert. Ich war im Krankenhaus. Meine Kinder waren ja 6 und 8 und dieser, also die Älteste war 14, 15, die hat das natürlich mitgekriegt und der hat das überhaupt nicht gefallen, natürlich. Wenn man das mitkriegt als Kind und auch die Bedrohung versteht, die jetzt daran liegt, dann möchte man da eigentlich auch gar nicht hin und möchte das alles gar nicht wissen. Das war dann das schwierigere Teil. Für die beiden Jüngeren war das so, dass ich mir das ganz lieb war, dass die möglichst gar nicht da waren. Dann will ich sagen, okay, besucht mich, bringt mir irgendwie Karotten mit oder irgendwie einen Keks oder eine Zeitung. Das ist jetzt so, das dauert hier jetzt 2 Wochen und dann bin ich wieder raus und alles ist wieder gut. Man muss im Grunde, wenn man weiß, es droht jetzt irgendwas Schreckliches, doch nicht den Kindern das auf den Teller legen.
Warum nicht?
Das gehört da einfach nicht hin. Also du hast eine Funktion als Vater. Diese egozentrische Befindlichkeit, die finde ich dann ganz falsch. Es gab irgendwann auch, glaube ich, mal ein Buch von einer Mitbetroffenen, also MS-kranken Frau oder die irgendwas Terminales hatte, keine Ahnung, die ihren Kindern das irgendwie sofort aufs Brot geschmiert hat und sagt, wir machen jetzt nochmal 2 Jahre schöne Reisen und Mama ist sterbenskrank. Nun war das bei mir nicht so, dass man wusste, okay, ich bin jetzt in einem Jahr tot, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, komm, lass nochmal verreisen. Ich wollte ja wieder gesund werden. Aber ich finde, das gehört in diese Kinderwahrnehmung und Welt auch nicht rein. Also, dass man sagt, da droht jetzt Gott weiß was. Ich erzähle meinen Kindern auch nicht, wenn das Finanzamt eine Steuerprüfung macht und ich weiß, ich muss demnächst 10.000 nachzahlen. Muss ich übrigens nie, weil ich das sehr sauber mache, aber das geht die nichts an. Also nicht, wenn sie, weißt du, wenn sie wie jetzt 15 sind oder 16, 18 und dann hält man das natürlich nicht fern. Wir sind ja alle dann mehr oder weniger erwachsen und dann kann man darüber ja auch sprechen. Aber für einen jungen Menschen mit 6, 8 oder auch 12 ist es doch, du bist als Vater, hast du eine bestimmte Funktion. Da wird nicht drüber groß gesprochen, aber du bist selbstverständlich in der Verantwortung und du gibst deinen Kindern eine Sicherheit, hoffentlich. Man sagt, der steht für das und das und daran kann ich mich auch noch anlehnen und noch festhalten. Und langsam lasse ich den los und irgendwann brauche ich den nicht mehr. Und das ist doch, kann man doch kleinen Kindern dann nicht irgendwie in Frage stellen und sagen, vielleicht bin ich nächstes Jahr tot. Was für eine Aussage.
Dein Haus hast du verloren, da waren wir stehen geblieben eigentlich. Hm. Was war noch in deinem Besitz, das du aufgeben musstest?
Auch so viele Dinge. Na, wir mussten uns so schön verkleinern danach. Also ich musste natürlich das ganze Zeug, was man immer so gerne mit sich rumträgt, also so eine Bibliothek oder Büchersammlung, das musste natürlich alles weg. Das war nicht schön. Und wenn jetzt die Bücherliebhaber wieder kommen und sagen, man kann doch nicht Bücher auf einen Container werfen, dann kann ich nur sagen, ich konnte das auch nicht, aber ich hatte Freunde, die es dann gemacht haben. Es war wirklich danach, also solche Dinge, diese Sachen, die man halt so rumträgt, die waren eigentlich alle weg. Das ist heute ärgerlich, weil meine Töchter natürlich dann zu Recht mal fragen, ob sie die Jeanshemden noch haben können, die ich auf den alten Fotos habe. Die habe ich natürlich nicht mehr, leider. Und so viele andere Dinge. Also dieser ganze Kleinkram ist dann natürlich weg. Den haben wir verloren. Natürlich verliert man dann auch andere Dinge wie Lebensversicherung oder Risiko- und Kapitallebensversicherung, denn auch das hat wieder damit zu tun, wenn man Kinder hat, möchte man schon so, falls man dann doch mal von Laster läuft, dass da irgendwie die wenigstens noch ein halbes Jahr klarkommen oder auch drei. Aber wenn du eine MS-Diagnose hast, kannst du das natürlich nicht neu versichern. Also wenn so ein Vertrag ausläuft, dann ist der Sachbearbeiter auch ein bisschen berührt und sagt, das tut mir jetzt wirklich sehr leid, aber leider nicht.
Du hattest ja Kinder. Und wenn man Kinder hat, geht es oftmals nicht um die eigene Existenz, sondern um die Existenz der Kinder. Hattest du um die Existenz deiner Kinder Angst?
Ja, also erstmal stand die Chance im Raum, dass sie mit so einem Gelähmten irgendwie da in der Wohnung klarkommen müssen. Das war schon mal überhaupt nicht schön. Also auch für die Ärzte, dass man sagt, gut, wenn das jetzt irgendwie bei dem Verlauf in den ersten 3 Jahren von einer Doppelsee-Episode bis dauermüde bis zu diesem ersten innen und außen gelähmt, kann man natürlich auch sagen, auf dem Zeitstrahl nach vorne, wenn das jetzt das nächste und übernächste Mal passiert, dann hat er vielleicht dieses Glück nicht mehr und dann wird es vielleicht auch nicht wieder heil. Dann könnte es ja auch sein, dass er da mal auf der Strecke bleibt. Das ist, und da macht man dann natürlich sich Gedanken über, was wird denn dann? Also nicht für mich, weil wenn man dann auf der Strecke bleibt und ist man ja im Zweifel irgendwie wo auch immer, also Teil des Kosmos, kann man ja nicht weg. Aber was machen dann die Kinder? Und das war immer ein starkes Motiv natürlich. Also erstens möchte ich da jetzt nicht irgendwie so in der Ecke rumliegen. Sonst möchte ich auch nicht, dass der jetzt irgendwie vorzeitig den Raum verlässt. Da soll mal ein bisschen bleiben.
In deiner Phase, also im schlimmsten Schub, du warst ja zeitweise bettlägerig, konntest nicht mehr auf Toilette gehen, konntest nicht mehr laufen. Hast also deine komplette Selbstständigkeit verloren. Kam da jemals der Gedanke auf, sich selber das Leben zu nehmen?
Ich verstehe jeden, der wirklich schlimm erkrankt ist und auch schlimm MS hat und so weiter, dass man solche Gedanken dann auch mal durch den Kopf bewegt. Aber war für mich zu keinem Zeitpunkt eine Option, weil ich, das ist wurscht. Also insofern haben mir dann die Kinder auch sicherlich diese Gedanken erspart. Auch dafür sind sie dann, muss ich ihnen dankbar sein, dass man, ich finde, die Option hat man nicht. Also aus dem Leben dann zu gehen, selbstbestimmt mit irgendwie so, ich gehe jetzt mal ins Bad und komme nicht wieder raus. Ja, ich sehe da irgendwie weiterhin eine Funktion. Das kann man ja machen, wenn die Kinder groß sind und dann man irgendwie terminal oder sonst wie krank ist. Nicht per se was dagegen, dass jemand sagt, ich bestimme selbst darüber, wann ich aus diesem Leben gehe. Aber ich hatte das Gefühl, ich sollte noch für die da bleiben.
Ich meine, du warst trotzdem an einem Punkt, wo du gesagt hast, du weißt nicht, wie lange du noch da bist. Darum hast du ja auch gesagt, du schreibst ein Buch.
Ja, die Möglichkeit stand ja im Raum, dass es dann vielleicht nicht gut geht. So im halben Jahr oder in einem Jahr, dass der nächste Schub dann Lunge oder Herz oder sonst was erwischt und man sagt, das, da ist er jetzt leider zu langsam irgendwie gefahren ins Krankenhaus. Und deswegen habe ich das, auch wenn man das vielleicht egozentrisch findet, habe ich gedacht, wenn ich jetzt unentschuldigt fehle für den Weg der Kinder von, sagen wir mal, weiß ich nicht, 12 bis Mitte 20 oder sowas, da gibt es ja dann noch ein paar Punkte, an denen ich ganz froh war, dass ich eine sehr nette Mutter und auch einen sehr netten, wenn auch ganz anderen Vater hatte. Deswegen dachte ich, ich versuche es kurz zu machen, aber ich schreibe das dann lieber nochmal auf. Also wenn sie dann alle 18 sind, können wir es ja auch wegwerfen, aber ich hab's dann nochmal aufgeschrieben.
Was stand da drin? Ich meine, was ist die Quintessenz der Quintessenzen?
Quintessenzen sind ja immer 2 bis 3 Seiten irgendwie zu bestimmten Themen, so von Liebe, Tod und so weiter. Man muss das nicht chronologisch lesen. Das Einzige, was vielleicht wirklich an der richtigen Stelle steht in diesem Buch, ist, deswegen ist es ja auch aus dieser Zeit dann geboren, dass vorne eigentlich die Betrachtung von Tod steht. Alles andere ist danach dann mehr oder weniger beliebig. Aber das war für mich wichtig und es ist für die doch sehr vielen, die es gelesen haben, ja auch deswegen eine Seelenberuhigung. Weil man, bevor man über alle anderen Dinge nachdenkt, wirklich sich klar machen sollte, wir müssen alle sterben. Wir wissen nicht wann. Kann heute passieren, morgen oder in 30 Jahren. Darauf haben wir null Einfluss. Aber ich finde, das macht einen ja unbesorgter. Und ich möchte, dass die Kinder, meine jedenfalls, dass man mit dieser Grundtemperatur durchs Leben geht. Also ich kann auf mich aufpassen, aber ich kann das nicht verhindern, wenn mich jetzt der Blitz trifft.
In dem Moment, wo du gesagt hättest, ich lebe genauso weiter mit meiner Diagnose, wie ich bisher gelebt habe,
ja,
dann würden wir wahrscheinlich heute hier nicht sitzen.
Hm.
Also das stimmt ja so nicht. Wir haben Einfluss auf unser Leben.
Ja. Auch in Quintessenzen wird den Kindern auch nicht sagen, erwartet auch unheimlich viel und gestaltet und macht und ändert. Ihr könnt ganz viel ändern, nur du und ich. Und auch niemand hat einen Einfluss darauf und kann jetzt verhindern oder sagen, ich werde 75 und dann gehe ich auf die AIDA und da gibt es einen Cocktail mit Schirmchen, weil ich das heute so und so mache und morgen. Das ist nicht der Fall. Das heißt, es gibt Dinge, auf die du eben keinen Einfluss hast. Das ist der Blitz, der dich trifft. Oder eben auch die, in meinem Fall, das klingt ja auch immer so, als hätte ich das jetzt irgendwie alles selber gebaut. Das stimmt doch nicht. Du kannst auch Erkrankungen dir einfangen oder sie können dich treffen, auch wenn das nicht viele sind, aber da hast du keine Chance. Das heißt ja nicht, dass man mit den Dingen, die das Schicksal einem so serviert, solange die nicht tot sind, also dass man darauf nicht versuchen kann und auch versuchen sollte, Einfluss zu nehmen und sein Leben zu gestalten. Aber das ist doch ein großer Unterschied, ob man von vornherein sagt, wenn es mich irgendwie aus dem Schlitten hauen soll, dann kann ich dagegen, also tödlich aus dem Schlitten hauen, dann kann ich dagegen nichts machen. Es gibt Dinge, wenn ein Komet mit meinem Namen drauf unterwegs ist, auf meinen Kopf zu, dann ist das scheiße, dann war es das. So, schon mal beruhigend. Aber in dem ansonsten normalen alltäglichen Rahmen hast du natürlich Möglichkeiten. Und kannst dich irgendwie neu erfinden.
Genau darum ging es mir. Eigentlich hast du mit dem Buch und mit der Behandlung vom Thema Tod die Klammer gespannt, das, was uns alle vereint, die Endlichkeit in unserer irdischen Existenz.
Ja, aber es ist gerade für uns alle so schwierig, das zu sehen. Weil ich finde, so mitschwingend ist es ja immer, man kann sich den ganzen Tag weiter selbst optimieren und so weiter und perfekte Karriereentscheidungen, perfekte Beziehungsentscheidungen treffen und dann auch wieder revidieren und die nächste treffen. Es würde durchschnittliche Lebenserwartung heißen, gesicherte Lebenserwartung. Also 80 wirst du auf jeden Fall. Und wenn du dich so und so perfekt verhältst, dann wird das auch alles perfekt. Das stimmt nicht so ganz und man kann sich vielleicht auch ein bisschen entspannen. Also es gibt durchaus Dinge, die dazwischen kommen können.
Das Thema Liebe und Beziehung, was hast du dazu geschrieben?
Wenn ich mir was wünschen könnte für die Mädchen, dann einfach, dass man sich selbst erstmal annimmt. Also nicht das, was man das in jemand anderem sucht. Und zwar nicht selbst verliebt. Man darf sich ja auch selbst irgendwie teilweise ganz schön scheiße finden. Aber dass man sich klar macht, dass in der Beziehung, also auch wenn da die Teller fliegen, aber es ist eine ganz angenehme Beziehung, wenn du dich selber irgendwie gern hast und ganz cool findest, so als Mitbewohner. Weil du bist wahrscheinlich nicht eifersüchtig, wenn du selbst irgendwie nachts nicht nach Hause kommst. Und dieses, ohne sich toll finden zu müssen, ich nehme diesen Menschen, der ich bin, an als meinen Counterpart. Es muss nicht perfekt sein. das mal als Voraussetzung, damit man überhaupt in eine Beziehung zu jemand anderen treten kann. Dass man einfach sagt, das bin ich, mit dem muss ich leben. An dem nervt mich auch ganz schön was, aber er ist trotzdem ganz cool.
Sven war berufsbedingt jemand, der Fragen stellte. Und er stellte sich die Frage, ob die für ihn vorgesehene Therapiemethode die richtige ist.
Also nach dem zweiten Schub, da habe ich ja noch mitgemacht. Das war das Cortison. Ich habe danach kein Cortison mehr genommen und habe dann diese Doppelsehgeschichten ohne Cortison überstanden. Die dauern genauso lange mit, wie sie ohne dann eben bei mir gedauert haben. Und ich habe mich dann einfach auf die Suche gemacht, bin aber ja, es hat ewig gedauert. Das ist auch so ein Prozess, der sehr, sehr anstrengend ist und da fühlt man sich sehr allein. Das geht aber den meisten so, die sagen, ich glaube jetzt nicht, dass das die einzige Antwort auf meinen Rückenschmerz, auf diese Autoimmunerkrankung, auf jene ist, auf Hashimoto, also dass man begibt sich auf die Suche und im System hilft dir eigentlich keiner. Ich musste den Umweltmediziner selbst finden und da wurde dieses Puzzle ja am Ende dann auch ein bisschen klarer. Das ist zumindest ein Faktor, bei dem schlimmen Verlauf in den ersten Jahren die Gifte aus diesem Haus waren. Das hätte man ja auch vielleicht gleich sagen können. Dann wäre nicht so viel kaputt gegangen, weil es ist ja nicht so, dass man sich dann wieder erholt und alles ist wieder so wie vorher und man ist wieder 25 und ich kann im Stadtpark wieder Fußball spielen. So ist es ja nicht. Dieses ganze Thema, weißt du, ich wollte weder ein Buch über MS schreiben, noch wollte ich über MS reden. Das hat sich ja mehr oder weniger ergeben, weil man dann sagt, okay, er hat jetzt ein schönes Buch für seine Kinder geschrieben, aber es ist unweigerlich immer so, dass dann alle fragen, wieso sind sie denn wieder so gesund und wie haben sie das gemacht? Für mich ist es normal und gesund, dass man sich dann fragt, was kann ich tun? Und ich finde es dann auch so leicht, also wenn man da einsteigt und sagt, komm, wir können doch mal alles weglassen. Das ist so ein völlig absurder Gedanke für die meisten Ärzte und auch für viele Behandler und auch für viele Menschen, dass man, lass doch erstmal alles weg. Mach doch mal irgendwie, iss doch einfach mal gedünstete Karotten mit Olivenöl und tu dir noch ein paar Bratkartoffeln mit Olivenöl dazu und mach das doch mal 2 Wochen. Lass mal das Ben & Jerry's Eis weg und die ganzen Smarties und den ganzen Quatsch und den Alkohol. Die meisten, mit denen ich rede, steigen da ja schon aus an der Stelle.
Warum?
Boah, es ist schon eine Weile her, aber da hat mir dann auch jemand eine Mail geschrieben, eine Dame, die dann beschrieb, dass sie jetzt eine Fußheberschwäche irgendwie entwickelt hat, bei MS-Patienten oft im Verlauf so, und so, dass man den Fuß irgendwie nicht mehr so richtig anziehen kann und hätte mich dann irgendwie im Fernsehen gesehen und was sie denn jetzt machen sollte mit ihrer Ernährung, was sie da jetzt umstellen kann. Aber also auf Milch würde sie ja nicht verzichten, auf Kuchen auch nicht. Und am Ende dieser Mail schrieb sie dann, sie hätte das auch schon seit 35 Jahren bisher und nie was gehabt und jetzt wäre sie 74. Und das ist so, ich konnte darauf nicht antworten, weil ich wäre wahrscheinlich unhöflich geworden. Wenn jemand mit 74 und dieser Diagnose und dann plötzlich zum ersten Mal so ein bisschen tauben Fuß hat und dann denkt, er könnte jetzt ja mal, also außer auf alle Sachen, die er lecker findet, könnte er ja mal auf irgendwas verzichten. Da bin ich dann in so einem komischen Zustand. Also ich sage, ihr habt alle ein bisschen komischen Ansatz, was Gesundheit und Heilung und was auch Lebensdauer betrifft offensichtlich, der nicht meiner ist. Natürlich kann man Einfluss nehmen, auch bestimmt mit 74 noch auf seine Gesundheit. Aber dahinter ist so eine Erwartungshaltung. Ja, also dass man sagt, tatsächlich erwarten viele von uns, dass man jetzt auch mit 74 dann sagt, das kann ich jetzt wieder zurückdrehen auf 73, dann auf 50 und wenn ich 109 bin, dann fange ich mal an, über den Sinn des Lebens nachzudenken.
Wie hast du angefangen, deine Welt zu verändern? Warst du Alkoholiker zu dem Zeitpunkt?
Machen wir uns mal jetzt vor, jede Oma, die jeden Mittag nach dem Kaffee und Cognac braucht, ist Alkoholiker. Also der regelmäßige Konsum von Alkohol ist die Definition. Und da ich regelmäßig meinen Wein getrunken habe, war ich nach dieser Definition Alkoholiker. Soll ja reichen. Das habe ich gelassen. Das habe ich komplett eingestellt, dass das nicht so einfach ist. Weiß jeder, der irgendwie mal über längere Zeit quartals- oder täglich Genusstrinker ist. Das habe ich gelassen. Ich habe meine Ernährung sehr umgestellt, aber es gehört auch noch mehr dazu. Die meisten Leute konzentrieren sich dann immer auf die Ernährung und sagen, ich esse jetzt andere Sachen, dann bin ich wieder gesund. Wo Schulmediziner, die nie mit Ernährungswissenschaft zu tun haben, immer sagen, es ist alles Quatsch, halten sich an die Empfehlungen der DGE und schönen Tag noch. Ich habe da relativ viel umgestellt. Das heißt, ich habe einfach einen weggelassen. Also, ach mein Gott, da kann man ja ganze Bücher drüber schreiben. Ich glaube, man kann das ganz gut selber rausfinden, was einem gut tut und was nicht. Und weglassen ist da für mich das Zauberwort. Ich trinke seitdem keine Milch mehr. Also eine Milch heißt, die zapft man aus der Kuh raus, dann ist das irgendwie warm im großen Bottich. Das ist ja ein Produkt, das relativ schnell dann auch schlecht wird. Was wir im Supermarkt haben, ist ja was anderes. Also um die Milch haltbar zu machen, und zwar länger als die Farbe im Obi, muss man sie ja wirklich, also nicht nur pasteurisieren, das heißt ja eigentlich nur warm machen, sondern homogenisieren. Das heißt, du drückst die Milch ja mit hoher Geschwindigkeit durch ein Gitter, also eine Zentrifuge, und dadurch wird sie haltbar, weil die Bestandteile, die Wasser- und Fettmoleküle so auseinandergeschlagen werden, dass da nichts mehr schlecht werden kann. Und da hast du also sozusagen so ein Alien-Lebensmittel in dieser Tüte, was auf der Welt eigentlich nicht vorkommt. Und dann ist die spannende Frage, was passiert dann mit diesen Milchmolekülen bei der Darmpassage? Wo docken die sich an? Wo gehen die dann auch vielleicht durch? Und womit verwechselt das Immunsystem? Das war für mich auch die Frage am Anfang. Vielleicht haben diese zerklatschten Milchbestandteile oder bei mir auch dann irgendwie Salmonellen geschädigte Eibestandteile Ähnlichkeit mit meiner Myelinschicht. Das ist die, die meine Nerven ummantelt. Das wäre vielleicht nicht so gut fürs Immunsystem, wenn ich dann irgendwie Eier esse. Dann sollte ich es vielleicht nicht verwirren oder Milch trinke. Das wird jetzt ein Schulmediziner, wenn du den Kopf schütteln, sondern wie einfach macht denn der Böttcher die Welt? Mache ich jetzt mal. Ist gar nicht so einfach. Ich könnte die Chemie auch noch mitliefern. Aber das Prinzip, dass man sagt, mein Immunsystem, das ist ja grundsätzlich so dahinter, die ganze Frage. Mein Immunsystem ist ja nicht gegen mich. Dass jemand behauptet, dass es Autoimmunerkrankungen gibt, finde ich schon an sich irgendwie albern.
In der Krankheit strukturierte Sven sein Leben um. Er hat seine Ernährung umgestellt, aufgehört Milch zu trinken und er hat angefangen Sport zu machen.
Ich habe viele neue Dinge gemacht. Das sind dann so diese ganzen Qigong und Tai Chi probieren und Meditation. Das befruchtet sich ja auch gegenseitig. Das ist eine andere Form von Achtsamkeit, eine andere Form von Aufmerksamkeit, dass man sagt, ich stelle mich innerlich neu auf und bringe das in Ordnung. Also ich bringe mich wieder in der Balance. Und das unterstützt dann die Auswahl der Speisen. Das hat einfach gar nichts damit zu tun, dass man jetzt sagt, du darfst jetzt bestimmte Dinge gar nicht. Ich kriege dann immer diese Post, darf ich denn jetzt dieses Gewürz oder nicht? Wie ich sage, das ist mir zu kleinteilig. Es gibt bestimmt Dinge, die jetzt dem einen oder anderen schaden. Es gibt manchmal auch hinter Krankheiten natürlich wirklich ein tatsächliches Krankheitsbild wie Zöliakie. Das ist dann selten, aber man muss dann zumindest einmal gucken, bist du allergisch, dann hör auf Ananas zu essen oder Gluten. Ist ja ein Dauerthema, wenn man da wirklich Unverträglichkeiten hat. Und die kann man ja feststellen, gut, dann lass es. Aber ansonsten ist das doch ein Prozess, da gehen doch mehrere Dinge zusammen. Dass man sich selber versucht, gut zu tun, dass man das, was wirklich stört und wehtut, aus dem Weg schafft. Und wenn das heißt, ich muss umziehen oder ich muss irgendwie toxischen Mitmenschen loswerden, das kann ja auch in der Beziehung so sein, dass du sagst, ich habe einen scheiß Job, ich bin unglücklich, ich mag meine Freundin nicht. Ja, ich wohne in einem Haus, das mich vergast und dann esse ich auch noch den ganzen Tag Pizza. Take your pick. Kannst du irgendwie anfangen oder eins nach dem anderen oder alles machen und vielleicht hilft es dann auch, sich klarzumachen, dass man sich dann vielleicht jeden Tag mal eine halbe Stunde hinlegt und versucht, die Gedanken auszumachen und sich klarzumachen, wo man eigentlich gerade ist.
Woher kam diese Neugier, was glaubst du, wenn wir von deiner kindlichen Sozialisierung sprechen?
Meine Eltern sind sehr unterschiedlich. Die emotionale Seite, das ist eindeutig meine Mutter und mein Vater ist ein sehr erfolgreicher und pragmatischer Mann. Kann auch sehr gut in Debatten gewinnen. Man lernt dann sehr, sehr unterschiedliche Weltsichten kennen. Das ist einerseits sehr schwierig, weil man als Kind natürlich gerne geliebt werden möchte. Und wenn zwei Erwachsene so unterschiedlich sind in ihrem Denken, in ihrer Ausrichtung, ist es relativ schwierig, von beiden gleichzeitig für irgendwas geliebt zu werden. Weil wenn man sagt, ich bin jetzt mal nur Gefühl, dann ist das für den Pragmatiker schwer, das Kind jetzt cool zu finden. Und andersrum, wenn ich sage, ich bin jetzt mal total pragmatisch und mache einen Limonadenstand auf der Straße und nehme überhöhte Preise, dann findet der Pragmatiker das wahrscheinlich echt geil. Aber die Mutter wahrscheinlich nicht. Aber am Ende sind beide Seiten, die ich schätze und mag, sehr gestärkt worden. In mir. Weder bin ich nun komplett irgendwie nur schweb auf irgendeinem Wölkchen, noch geht es mir nur um Effektivität, ökonomischen Erfolg und solche Dinge, ist schon beides da.
Hast du durch deine Eltern auch eine Neugier fürs Leben entwickeln können oder
ist das etwas, was aus dir ganz autark kam?
Es gab nicht diese Denkverbote. Wenn man eine Mutter hat, die diese Fragen aufwirft, dann sagt, natürlich hat das was mit Bildung zu tun, also mich interessiert das und das, kann mir darüber einer was erzählen. Und wenn man dann irgendwie früh die griechischen Götter toll findet und das dann auch alles darf. Also wir haben ja keine Denkverbote in dem Sinne gehabt. Es gibt dann natürlich den Punkt, wo man sagt, jetzt mach dir mal klarere Gedanken, was du werden willst in deinem Leben. Aber da ist man dann ja auch schon 15, 16, 18 und dann ist man ja schon verdorben als Skeptiker. Also dann ist man ja schon für sein Leben skeptisch. Ich glaube, dies vorher nicht zu unterbinden, wenn man sagt, lass die Kinder doch Fragen stellen, lass sie nerven, lass sie neugierig bleiben.
Warum ist das Schreiben für dich spannend?
Nach dieser Quintessenzen-Geschichte, also nachdem Quintessenzen dann irgendwie Leute Bestseller und das immer mit der Schlagzeile verbunden war, todkrank spielt wieder Tennis. Das ist ja immer so verkürzt. Ich wollte danach nicht, wie wir heute, einfach eher übers Leben und über Quintessenzen, was ist wichtig, reden und nicht über MS. Es war aber in jedem Gespräch so, dass dann jeder sofort nach 2 Minuten, ja, ist ja schön und gut, Philosophie, wichtig, wie sind Sie denn wieder gesund geworden? Das heißt, ich bin dann in eine Position gekommen, gerade nach den ersten Fernsehgeschichten, wo dann das Mailfach voll ist mit Leuten, die sagen, ich habe dies und ich habe das und können Sie mir da nochmal und wie haben Sie das gemacht? Deswegen habe ich dieses, weil ich wusste, wenn ich mich mit jedem von diesen Leuten 2 Stunden beschäftige und Mails schicke, dann mache ich nichts anderes mehr. Ihr kannst ja einerseits auch nicht sagen, die lösche ich jetzt einfach. Wenn du sagst, der hat MS, der hat auch ein paar Fragen und eigentlich braucht der nur 2, 3 Hinweise. Deswegen ist MS für Anfänger, dieses gratis PDF-Ding entstanden, das dann wieder Folgen hat. Und deswegen ist das Buch für Ludwig entstanden und diese LSMS-Seite, die wir gebaut haben mit den ganzen Informationen, die ja 1,5 Millionen Aufrufe im Jahr hat. Also wo ja viele Leute, die neu diagnostiziert sind, hingucken. Ich habe mich da eine Weile wirklich mit dieser Krankheit und mit Medizin und so weiter beschäftigen müssen, habe das auch gern gemacht, aber das ist so mein Verständnis von Kosmos und wie man sich auch in den Wind so reinstellen muss. Ich wollte damit nie Geld verdienen und will das weiter nicht. Habe ich auch nie gemacht. Ich finde das falsch, dass man, wenn jemand krank ist oder irgendwo verletzt auf dem Boden liegt, dass man dafür, dass man ihn dann behandelt, Geld nimmt. Man kann natürlich sagen, ja gut, der behandelt, der muss ja auch von irgendwas leben. Aber dass das ein normales, profitorientiertes Business ist, wo man sagt, nach Shareholder Value, je besser man das macht, desto mehr werden die Taschen voll, das finde ich falsch. Natürlich besteht dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich halte jetzt irgendwie Vorträge. Ich fange jetzt an, durch Deutschland zu reisen und halte Vorträge und nehme dafür Geld. Aber ich glaube, genau da liegt dann das Problem. Ich bin nicht mehr frei in meinem Rat für die Leute, die mich was fragen. Wenn sich dieses mein finanzieller Erfolg grundsätzlich, wenn sich das vermischt mit dem Rat, den ich gebe, nochmal, wenn du eine Psychotherapie machst und sagst, ich würde die Patienten lieber behalten, weil dann habe ich immer gut zu tun. Wenn ich die jetzt nach 2 Stunden wieder wegschicke, ist das vielleicht gar nicht so gut für mich. Das ist doch im Kern das Problem auch dieser ganzen ärztlichen Behandlung, dass man sagt, wenn die wieder nach Hause gehen, ist meine Praxis der hier nichts zu tun.
Was wäre die Aufklärung, die du geben würdest?
Wenn man jetzt einfach sagt, lass den Körper doch erstmal seine Arbeit machen. Das wäre so ganz platt die Antwort. Und wenn das nach 10 Tagen immer noch irgendwie gar nicht gut ist, dann nochmal 10 Tage nachdenken, ob man mal einen Arzt fragt.
Sven hat über die Jahre einen kritischen Blick über das, was seiner Meinung nach die Schulmedizin über MS weiß, entwickelt.
Die Schulmedizin weiß nicht, was die Ursache von MS ist und die Schulmedizin weiß nicht, wie man MS heilen könnte. Und sie weiß auch nicht zuverlässig, wie man Schübe verhindert. Also eigentlich weiß die Schulmedizin über die MS gar nichts.
Würde ein Neurologe dir da widersprechen?
Ja, kann er ja mal machen, kann mich ja mal anrufen und mir widersprechen. Wenn man sagt, man hat eine Krankheit mit unbekannter Ursache, die auch völlig unterschiedliche Verläufe hat, die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, und völlig unterschiedlich ausgeht am Ende, dann glaube ich, ist es relativ einfach zu sagen, ihr habt wirklich keine Ahnung. Ihr wisst nicht, woher es kommt, ihr wisst nicht, wie es verläuft, ihr wisst nicht, wie man es beeinflusst und ihr wisst nicht, wie es endet.
Auch das finanzielle Potenzial von Krankheiten sei nicht unerheblich, laut Sven.
Das ist ja ein Milliardenmarkt, also dass die MS-Medikamente und die MS-Behandlung, damit verdient man sehr viel Geld. Ich will gar nicht bestreiten, dass man bestimmt vielen hilft. Wir müssen ein bisschen unterscheiden. Es gibt schlimme MS-Fälle und schlimme MS-Verläufe. Da ist es sicherlich gut, wenn man die Betroffenen behandelt und ihnen die Schmerzen nimmt und lindert, wie man das nur kann. Dann gibt es sehr frühe Diagnosen, die vielleicht teilweise ein bisschen zu scharf beschossen werden mit Medikamenten und dann ist recht den Weg ebnen da rein. Bei MS ist es einfach so, es ist inzwischen auch kein Geheimnis mehr von der Ärztezeitung bist, also dass die meisten oder viele MS-Diagnosen einfach nicht so ganz zutreffen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ich habe einen Kumpel, ich habe dir das vorhin gesagt, dass er vor 2 Monaten diagnostiziert bekommen hat, dass er MS hat.
Ja.
Ich glaube, du kannst ihm mehr geben und mehr sagen, als ich das konnte. Was würdest du ihm sagen?
Also Schritt 1 ist, sehr genau zu gucken, was sich in den letzten 6 Monaten bei ihm geändert hat. Ganz konkret, da anzufangen. Weil die meisten Menschen, mich eingeschlossen, wenn man mich in die Lage versetzt, selber auch gucken zu dürfen, also nicht ein Arzt sagt, du, das ist jetzt so und so und so und so, jetzt machen wir das und das und das, sondern sich selbst fragen zu dürfen, was ist denn eigentlich passiert? Was ist in meinem Leben passiert? Und da kommt man auf so viele Faktoren. Es ist bei vielen so. Der eine sagt dann, wenn man ihnen erlaubt, ehrlich zu sein, ja, ich habe das und das und das finde ich jetzt, da ich bin umgezogen, das ist ganz platt, bei mir war es so. Ich hatte Salmonellen, ich habe zu viel gesoffen, ich bin umgezogen. Und das Haus habe ich selber saniert und auseinandergerissen. Das sind Anhaltspunkte, wo man sagt, okay, vergiss den Namen dieser Krankheit, ob die jetzt Kurt heißt oder MS, das ist völlig egal. Das könnte was damit zu tun haben und das kannst du adressieren in einer bestimmten Form. Du kannst gucken, du kannst Blutwerte gucken und gerne auch nochmal notfalls in die Gene reingucken und du kannst Dinge beeinflussen, indem du was änderst.
Nimmst du noch Medikamente?
Nein. Aber ich habe ja auch nie so richtig. Ich habe Cortison gemacht. Ich habe mich gegen die meisten Sachen, habe ich gesagt, mache ich nicht. Und jetzt nehme ich nur noch irgendwie Alpha-Liponsäure, das ist so. Aber das ist frei erhältlich in der Versandapotheke.
Bist du symptom- und schubfrei und wenn ja, wie lange schon?
Das ist schwer zu sagen. Ich bin schubfrei. Also es ist nicht so wie früher, dass ich irgendwelche fetten, erkennbaren Doppelsehgeschichten habe. Das nicht. Aber es ist auch nicht immer gut. Das heißt, ich falle auch mal ein paar Wochen aus, weil ich einfach matschig und kaputt bin. Wo dann auch manchmal wieder dann natürlich der eine oder andere sagt, ja, der ist ja gar nicht geheilt. Und ich immer nur sagen kann, erstens habe ich das nicht gesagt, dass ich geheilt bin. Und zweitens ist Leben ganz generell unheilbar. Und wenn Menschen kommen, die wollen dann immer sofort wissen, ist es denn auch alles wirklich immer noch alles ganz toll? Ich habe sie im Fernsehen gesehen. Die sind ja ganz gesund und geheilt. Und ist das immer noch genauso toll? Nee, ist es nicht. Aber wenn ich sage, ja, das ist ja jetzt auch 6 Jahre her. Und das hat aber auch vielleicht gar nichts mit MS oder wie immer das heißt zu tun. Das hat was mit Entropie zu tun, dass ich ein alter Sack bin und mittlerweile Mitte 50 und auch bestimmt nicht immer in meinem Leben die schlauesten Dinge für mich gemacht habe und auch nicht immer irgendwie mich an meine eigenen Regeln halte. Also muss man auch mal sagen, das Leben geht so weiter. Und es gibt so viele Faktoren, die da einwirken. Man hat auch immer tierischen Stress. Das macht einen auch echt nicht gesünder.
Was hast du durch den Weg, den du jetzt gegangen bist über die letzten Jahre, was hast du für dich mitgenommen?
Wenn ich morgens lebend aufwache, ist der Tag zu 98% gelungen. Und wenn ich abends irgendwie lebend ins Bett komme, sind es 100%. Das ist dann, wenn du es willst, die zu lang zum auf den Arm tätowieren, aber die Quintessenz aus dieser Zeit. Es ist nicht so, dass man Dinge komplett neu entdeckt oder zum ersten Mal in seinem Leben auf die Idee kommt, das könnte so und so sein. Es ist tatsächlich eher, dass es einen zur Besinnung bringt. Und die Frage ist dann eben, wie man vor dieser Veränderung stand. Und das war bei mir im Zweifel so, dass vieles eher auf dem Kopf stand und wieder auf den Füßen steht.
Sven Böttcher sagt, seine Erkrankung war eine Erinnerung an das Wesentliche im Leben, an seine Quintessenzen. Es ist ein sehr individueller Weg, der für ihn aufgegangen ist, aber nicht für jeden passen kann oder wird. Für mich funktioniert das Beispielleben der anderen eher wie ein Baukasten, aus dem ich passende Elemente zur richtigen Zeit in mein Leben integriere. Das Feedback auf seinen Blog, wo es kostenlos MS für Anfänger zu lesen gibt, ist sehr positiv. Heute arbeitet Sven wieder als TV-Autor und Produzent. Wenn ihr Fragen zur Sendung habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an 180grad@audible.de und über Kommentare und Bewertungen auf audible.de würde ich mich sehr freuen. Das nächste Mal geht es in den Regenwald. Zur Tierpsychologin und Verhaltensforscherin Sinje Preuschow.
Immerhin gehören sie zu unseren nächsten Verwandten. Also was würde das über uns als Art aussagen, wenn wir jetzt tatsächlich den Weg weitergehen und unsere nächsten Verwandten liquidieren? Und wir sind ja auf dem besten Weg, also machen wir uns nichts vor, ne?
Warum sie ihr Leben in der Zivilisation aufgegeben hat, um auf Borneo zu leben, das beim nächsten Mal hier bei 180 Grad. 180 Grad, eine Serie von und für Menschen, die positiv die Welt verändern. Produziert von Audible.
Sie hörten 180 Grad, eine Produktion von Audible Studios.